Nur wenn wir wissen, dass unsere Kinder liebevoll und professionell betreut werden, haben wir den Kopf und das Herz frei, um beruflich durchzustarten.
Femtastics Deep Dive ist der feministische Interview-Podcast von mir, Anna Weilberg.
Und mir, Lisa van Houten. Wir sind die Gründerin des Magazins Femtastics.
Herzlich willkommen zurück bei Femtastics Deep Dive. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch.
Ja, das ist quasi eine Sonderausgabe, denn ich war zu Gast bei Les Ateliers Lilé. Das ist eine Veranstaltung für Female Growth. Und ich durfte da einen Live-Podcast hosten. Das heißt, ich habe eine Folge für Femtastics Deep Dive vor Publikum aufgenommen. Und zwar mit der wunderbaren Gästin Ninon Götz von Tréclic, dem Online-Magazin. Und wir haben über das Thema Vereinbarkeit gesprochen. Los geht's.
Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Lisa van Houten. Ich bin die Co-Gründerin und Chefredakteurin von Femtastics. Wer Femtastics nicht kennt, wir sind ein feministisches Online-Magazin hier in Hamburg. Ich habe es mit meinen beiden Co-Gründerinnen 2015 gegründet und seit einem Jahr machen wir auch den Femtastics Deep Dive Podcast. Da tauchen wir so im zweiwöchentlichen Rhythmus mit unterschiedlichen ExpertInnen in Themen ab, die uns bewegen. Genau, eigentlich habe ich sonst immer Anna noch mit dabei. Wir machen den Podcast zusammen. Sie ist heute leider nicht in der Stadt, deswegen mache ich jetzt zum allerersten Mal diesen Live-Podcast. Bin latent aufgeregt, aber gut. Worüber sprechen wir heute? Wir haben uns das Thema Vereinbarkeit ausgesucht. Zum einen kann ich darüber gut sprechen, weil ich selber, wie man sieht, zwei Kinder habe. Zwei kleine Kinder, 5 und fast 3. Und ich habe eben ein Unternehmen gegründet, damals noch ohne Kinder, als Selbstständige. Und ich habe aber auch ein paar Zahlen natürlich mitgebracht, die ich bezeichnend finde. Es ist nämlich tatsächlich immer noch so, dass laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung Frauen 50% mehr Care-Arbeit leisten als Männer. Sie gehen 10-mal so häufig in Teilzeit und verlieren bis zu ihrem Lebensende, also über das ganze Lebensspanne hinweg, 70% ihres Einkommens, nachdem sie Mutter werden. Das ist tatsächlich im Schnitt 1 Million Euro. Das ist eine krasse Zahl. Vielleicht auch noch ein paar Zahlen zum Thema Teilzeit, also im Jahr 2022 waren generell 67% aller Eltern mit Kindern unter 6 erwerbstätig. 92% der erwerbstätigen Väter arbeiten Vollzeit und nur 8% der Väter in Teilzeit. Also man kann sagen, Teilzeit ist bei Müttern, bei erwerbstätigen Müttern tatsächlich die Regel und bei Männern eher die Ausnahme. Wie wir wissen, aus Gründen zum Beispiel das Betreuungsproblem. Wir haben eine Kita-Krise, also im Jahr 2023 haben einfach mal 380.000 Kita-Plätze gefehlt. Das heißt, ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie man diesen Struggle denn jetzt lösen kann aus gleichberechtigter Verteilung der Care-Arbeit und des Mental Loads, aber auch welche Vereinbarkeitsforderungen kann man ableiten an Unternehmen und an die Politik und wie werde ich eigentlich als erwerbsarbeitende Frau oder auch als selbstständige Unternehmerin beidem gerecht, also meinem Unternehmen und meiner Familie. Und dafür habe ich eine ganz tolle Gesprächspartnerin heute mit dabei. Und zwar ist das, genau, Ninon. Komm doch mal zu uns. Mit Applaus bitte. Ninon ist auch Mutter, hat auch 2 Kinder und hat ebenso wie ich auch ein Online-Startup gegründet. Und zwar das Online-Magazin Tréclic. Ninon, wir stoßen erstmal an.
Auf jeden Fall.
Prost. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Mhm.
Ja, Ninon, ich muss vorne anfangen. Als wir uns kennengelernt haben, das muss irgendwie so 2012 gewesen sein, da waren wir beide noch in großen Verlagen angestellt. Wir waren so ein bisschen gebunden, aber ich glaube, beide auch kinderlos. Mhm. Und dann hast du zusammen mit Alex Springer Tréclic in 2014 gegründet und ich mit Anna Weilberg und Katar Chapian Femtastics so ein halbes Jahr später. Es war eine ganz aufregende Zeit tatsächlich. Ich erinnere mich noch ganz genau, was da alles abging. Aber meine Frage wäre, hättest du Tréclic damals auch gegründet, wenn du schon Kinder gehabt hättest?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Unternehmer zu sein hat etwas mit einer positiven Grundeinstellung zu tun, mit einer Risikobereitschaft. Und der dritte Punkt ist die Lust auf Selbstbestimmung. Mhm. Das hat man entweder oder nicht. Und bei mir war es, glaube ich, immer sehr klar, dass ich das machen würde. Und ich glaube, ich hätte immer gegründet, wenn es sich nicht vor den Kindern, wenn das nicht gepasst hätte, dann eben danach. Gleichzeitig glaube ich, dass es wie in der Mode für alles im Leben Seasons gibt. Und die Zeit, wo meine Kinder ganz, ganz frisch geboren waren, wäre für mich persönlich nicht die Season gewesen, um ein Unternehmen zu gründen. Jetzt sind sie 5 und 7, fast 8. Das ist deutlich anders.
Total, das merkt man. Ne? Ja. Wir haben tatsächlich auch für Fantastics schon viele Gründerinnen interviewt, die während der Elternzeit direkt gegründet haben. Und ja, die haben eigentlich unisono gesagt, sie hätten es dann doch vielleicht auch etwas anders gemacht. Das ist natürlich dann doch eine krasse Herausforderung, die vielen Rollen, die man on top dann noch erfüllen muss, gerade wenn man nicht die nötige anderweitige Unterstützung hat. Aber vielleicht andersrum gefragt, könntest du dir denn auch vorstellen, mit 2 Kindern, vielleicht auch als noch im Kleinkindalter waren, in der Festanstellung zu arbeiten? Oder auch nochmal, was sind denn für dich die ganz klaren Vor- und Nachteile an der Selbstständigkeit jetzt?
Also für mich persönlich war es so, ich war jahrelang festangestellt. Ich habe in meinem Unternehmen immer Menschen gefunden, die mich gefördert und gefordert haben. Was mir gefehlt hat, war diese Selbstbestimmung. Mhm. Und ich habe erst letztens gelesen, dass 60% der Arbeitnehmenden durch alle Branchen hindurch weltweit sogenannte Clockwatcher sind. Also Menschen, die eigentlich die meiste Zeit nur drauf gucken, dass die Zeit endlich rum ist. Wenn ich bedenke, wie viel Potenzial da brach liegt, wird mir ganz anders. Von daher, wer weiß, was die Zukunft bringt, kann ich mir vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Ich glaube, dass sich Corporate gerade einiges ändert. Im Moment gibt mir mein Unternehmen alles, was ich beruflich möchte. Der Nachteil ist natürlich, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert oder es Krisen gibt, dann fragt dich keiner, wie du es hinbekommst, sondern du musst es einfach irgendwie machen.
Ja. Man kann da vielleicht auch mal kurz einstreuen, dass bei euch die Situation etwas verschärft sogar noch ist, wenn man denn das so konnotieren will, weil Alex, deine Co-Gründerin, ja auch 2 kleine Kinder hat. Richtig. Die sind auch noch ein Stück jünger. Ne? Bei uns ist tatsächlich so, Anna hat Stand heute keine Kinder. Also klar, dass dieses mal für den anderen einspringen ist natürlich, ja, spielt ein großes Thema. Aber ich höre schon raus, diese Flexibilität trotzdem, dass du die auch natürlich wertschätzt im Alltag.
Ne? Absolut.
Das hilft dann auch. Würdest du uns ein bisschen mit in deinen Alltag nehmen? Also wie organisierst du denn aktuell Work, Care, auch mit deinem Partner? Das heißt, wie viele Stunden arbeitest du gerade und seid ihr mehr im Büro gerade oder mehr im Homeoffice? Wie organisiert ihr das so?
Ich glaube, dass das Rechnen nach Stunden so ein bisschen ein veraltetes System ist. Das Allertollste an der Selbstständigkeit ist ja, dass es keine rein performative Leistung mehr gibt. Das heißt, es gibt kein Showsitzen. Ich muss nie länger bleiben, nur weil ein Kollege noch da sitzt. Ich muss keine sinnlose Arbeit tun, nur um irgendjemandem was zu beweisen. Das ist erstens wahnsinnig ineffizient und auch demotivierend. In meinem Alltag sieht es praktisch so aus, dass ich großer Fan von Systemen bin. Mein Mann und ich organisieren uns so, dass wir morgens zeitversetzt zum Sport gehen, dann unsere Kinder in die Schule und Kita bringen. Und dann habe ich es geschafft, meine beiden Kinder davon zu überzeugen, die beiden gleichen Sportarten gut zu finden.
Aha, Trick.
Kleiner Mitschreiben. Tipp. Genau, und deswegen haben wir nur, unter Anführungszeichen, 2 Nachmittagshobbys die Woche und nicht vielleicht 4. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass die Zeit, die Kinder dahin zu bringen und wieder abzuholen und so weiter, keine Quality Time für mich als Mutter mit meinem Kind ist. Deswegen haben wir eine Babysitterin engagiert, die gar nicht die Kinder babysittet, sondern einfach nur fährt, was für mich persönlich auch nicht schlecht ist, weil ich immer noch keinen Führerschein habe. Und das heißt, dass ich an diesen 2 Tagen einfach länger arbeiten kann.
Ah, okay.
Nachmittags, an den Nachmittagen, wo sie das nicht haben, bin ich aber total viel mit ihnen zusammen und mache dann abends nochmal den Laptop an. Das klingt jetzt alles sehr starr. Natürlich in dem Moment, wo irgendwas Unvorhergesehenes passiert, muss man improvisieren. Mein Mann und ich haben zum Beispiel auch festgestellt, dass dieses System zwar für die Arbeit und für die Kinder gut funktioniert, aber für uns als Paar nicht ganz so positiv ist, weil wir gar keine Zeit mehr hatten füreinander.
Ich wollte gerade fragen.
Genau.
Und auch für dich, Nino. Also abends nochmal Laptop aufnehmen, also kenne ich auch. Aber wo ist dann ein bisschen Zeit für Me-Time? Holst du dir das mal am Wochenende? Okay, Sport morgens habe ich jetzt rausgehört.
Ja.
Aber
Genau, am Wochenende versuche ich das zu tun und mit meinem Partner, also wir machen alle 2 Wochen eine Date-Night, die ist fest, wo die Babysitterin kommt, die Kinder sind zu dem Zeitpunkt gewaschen, Zähne geputzt und werden einfach nur mehr von ihr ins Bett gebracht und sie wird fürs Netflixen und Chillen bezahlt. Aber okay. Das gibt uns wahnsinnig viel Freiraum, einfach alle 2 Wochen einmal raus aus dem Haus, Date Night. Wir müssen auch nicht vorher diskutieren, wann und wie wir es organisieren, sondern es ist ein fester Termin. Und das hat uns wahnsinnig geholfen, ja.
Ja, glaube ich total. Ja, man muss das wirklich aktiv einplanen, weil sonst passiert das einfach nicht. Bist du auch im Büro oder macht ihr viel Homeoffice? Weil diese Fahrtwege ist ja auch immer noch so ein Thema. Kann man die nutzen oder nicht?
Ja, wir hatten ja ein Office, als wir gegründet haben und haben dann während Corona sind wir alle ja dann ins Homeoffice gegangen, haben dann das Büro aufgegeben und haben jetzt wieder ein neues Office, das auch in Winterhude ist, wo ich wohne. Es sind sehr, sehr kurze Wege, sind irgendwie 3 Minuten Weg von der Schule meines Sohnes zum Office. Da sind wir total dankbar und ich muss sagen, ich war vor Corona eine der größten Verfechterinnen von Homeoffice, bin damit immer auf taube Ohren gestoßen. Der Tag, an dem es Pflicht wurde, war der Tag, an dem ich angefangen habe, es zu hassen. Ja. Ich habe gemerkt, dass ich, selbst wenn ich tolle Gesprächspartner habe, einem Zoom-Call nicht länger als 20 Minuten konzentriert folgen kann. Ich brauche den persönlichen Austausch. Ich brauche den Austausch auch ohne ein anberaumtes Meeting. Ich finde die Energie besser. Also unsere Mitarbeiter machen es im Hybrid mit Homeoffice und vor Ort. Und ich bin so oft es geht im Office. Ich war auch gestern im Office, obwohl ich allein war.
Ja, verstehe ich. Ja, ich glaube, der Mix macht es dann tatsächlich, ne? Dass es für alle angenehm ist. Wie gut schaffst du es generell, berufliches und privates oder auch berufliches und Zeit für Kinder zu trennen? Kannst du da sofort den Schalter umlegen im Kopf?
Ich habe mir ganz zu Beginn geschworen, dass ich versuchen werde, in dem Moment, in dem ich bin, 100% präsent zu sein. Ich weiß, dass es wahnsinnig schwierig ist, vor allem wenn die Kinder noch sehr, sehr klein sind. Mittlerweile fällt mir das ehrlich gesagt relativ leicht. Also wenn ich in der Arbeit bin, dann bin ich zu 100% da. Und wenn ich mit meinen Kindern bin, dann lasse ich aber auch mal Hailey Bieber sein und baue ein Lego-Schiff. Das geht natürlich nur so lange, nichts Unvorhergesehenes passiert, entweder bei den Kindern oder in der Arbeit. Aber das schaffe ich eigentlich ganz gut.
Wow, muss man, glaube ich, immer wieder üben tatsächlich. Ja. Ich schaffe es noch nicht so gut. Aber ich glaube, es kommt mit der Zeit.
Das hoffe ich. Das kommt.
Also ich höre schon raus, du kennst ihn auch so ein bisschen, den Vereinbarkeitsstruggle, also diese Herausforderung, trotzdem beidem gerecht zu werden. Gibt es dabei auch noch so bestimmte Situationen oder gab es die vielleicht auch im Alltag, die dich dann so besonders herausgefordert haben? Vielleicht auch, als die Kinder noch klein waren?
Also eine so eine Situation ist eben zum Beispiel heute. Ja. Meine Mitgründerin und Geschäftspartnerin Alex sollte eigentlich hier sitzen und sie ist mit 40 Fiebern im Bett. Dann springe ich natürlich gerne ein, aber man muss eben gucken, wie man es organisiert. Ich habe erst kürzlich von einer Organisation gehört, die heißt Notfallmamas. Ich weiß nicht, kennst du die? Mhm. Da kann man sich als Unternehmen anmelden und dann gibt es eben sozusagen Notfallmamas, die in genau solchen Fällen sich um das Kind oder die Kinder kümmern. Ich finde auch die betreuten Spielplätze, die man in Hamburg irgendwie, ich glaube, für 1 Euro die Stunde oder sowas besuchen kann, ganz toll. Also es gibt schon Notfallsysteme und Pläne. Man muss improvisieren.
Ja, sowieso, das stimmt. Habt ihr noch andere Lösungen gefunden, du auch und insbesondere Alex, für, also ja, wie du schon sagst, ich meine, der Klassiker ist ja, Kinder werden krank. Ja. Einer muss aufpassen, wird vielleicht selber auch noch krank. Ich weiß nicht, wenn ihr wichtige Termine habt, Deadlines und Co., was macht ihr dann? Seid ihr so eng vernetzt, dass die andere immer 100% im Bilde ist, was ja aber auch Ressourcen natürlich zieht? Es ist ja auch natürlich langfristig eigentlich nicht klug, wenn beide immer alles auf dem Schirm haben. Aber was macht ihr in so einer Situation?
Also es heißt ja immer, Stress is when you things were what they aren't. Man muss wirklich lernen, flexibel zu sein und auch Abstriche zu machen. Ich glaube ganz fest daran, dass man alles haben kann, aber nicht alles zur selben Zeit. Dann ist es einfach mal so, dass das, was man sich vorgenommen hat, nicht genauso stattfinden kann. Also ich glaube, die Kombination aus Systeme zu schaffen, die für einen selber funktionieren und gleichzeitig die Erwartungshaltung runterzuschrauben, ansonsten macht man sich fix und fertig. Das bringt keinem was.
Hast du einen trotzdem irgendwie einen SOS-Tipp, wenn du komplett an deine Grenzen kommst?
Also mit Blick auf den heutigen Veranstalter würde ich sagen, Lilé ist mein SOS-Tipp. Im Ernst, also man muss einfach kompromissbereit sein. Okay. Und wenn mein Kind zu Hause ist und ich eine Deadline habe und ich schon 3-mal mit ihm Lego gebaut habe und geturnt habe und jetzt aber wirklich arbeiten muss, dann mache ich Netflix an. Also ist so.
Und atmen.
Ja. Boxed breathing.
Ja. Es gibt ja auch so Sprüche, die immer so durchs Netz geistern in ganz vielen Memes, sowas wie, unser Alltag ist ihre Kindheit. Da weiß ich dann immer nicht in dem Moment, okay, empfinde ich das motivierend im Sinne von, na, jetzt ist Zeit für die Kinder, jetzt machen wir was Tolles. Oder ist das was, was on top noch total viel Druck und Stress ausübt auf eh schon ziemlich an der Grenze agierende berufstätige Mütter? Wie siehst du das?
Also wenn ich das jetzt gerade so höre, stresst mich das eher, muss ich sagen.
Ja.
Ich fand das relativ erfrischend, dass Lily Allen vor ein paar Tagen gesagt hat, meine Kinder haben meine Karriere ruiniert. Es ist einfach eine Wahrheit, dass wir nicht genauso weitermachen können wie vorher. Das heißt nicht, dass es schlechter ist oder besser, es ist einfach anders und darauf muss man sich einlassen. Man sagt ja immer, wenn ein Kind geboren wird, wird auch eine Mutter geboren und das ist tatsächlich so. Man weiß selber vorher nicht, man kann sich Pläne machen, wie man als Mutter agieren würde und wir alle kennen die Sprüche, ich würde niemals und so weiter und dann ist man selber in der Situation und man würde sehr wohl, man wird sehr wohl, deswegen auch hier ein bisschen kompromissbereiter und weicher zu einem selber zu sein. Ich finde es toll, dass es so viele Parenting-Channels und Advice-Columns und so weiter gibt. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass man jede Interaktion im Nachhinein für sich selber nochmal prüfen muss und sich irgendwie Asche auf sein Haupt streuen muss, weil man vielleicht nicht ideal reagiert hat. Wir sind alles nur Menschen und das ist authentisch. Und im Endeffekt ist es auch okay, wenn Kinder mitkriegen, dass Mama mal Stress hat oder Mama mal müde ist.
Ja, ist total.
Ist so.
Super wichtig. Also auch gerade und auch generell für sich selbst Pausen einzufordern, ist, ja, glaube ich, auch gerade was total wichtig ist, dass man das seinen Töchtern auch vorlebt, dass die eben auch nicht so in dieses Rollenbild reinkommen, dass sie immer es allen recht machen müssen und immer am Rotieren sind, sondern dass man aktiv das für sich einfordert und einfach mal sagt, Mama, leg sich jetzt mal auf die Couch und liest ein Buch.
Auch für die Söhne ist das wichtig, das zu sehen.
Ja, total. Aber wie wir ja wissen, es ist ja leider auch immer noch ein sehr weibliches Problem. Hattest du denn irgendwann mal, seitdem du Kinder hast, vielleicht diesen Gedanken oder den Wunsch, beruflich noch mehr zurückzutreten oder vielleicht sogar zu pausieren? Gab es da mal so Momente?
Also ich glaube, ich bin die beste Mutter, wenn ich sein darf. Und ein Teil von mir war es schon immer und wird es immer sein, dass ich diesen Drive und diese Ambition habe. Ich finde es toll, wenn jemand völlig in seiner Mutterrolle aufgeht. Ich brauche beides und nur dann kann ich auch eine gute Mutter sein. Und man muss auch wissen, sie werden uns nicht immer so sehr brauchen wie ganz am Anfang. Ich möchte nicht irgendwann ein gebrochenes Herz haben, das Empty Nester zu Hause sitzen und sonst gar nichts haben. Abgesehen davon, dass es mich wirklich erfüllt und interessiert und mein Leben spannend macht. Aber das ist so eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen in London, die meinte, warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Die Childcare kostet genauso viel wie das, was ich verdiene. Und das ist natürlich ein absoluter Skandal.
Total.
Gleichzeitig würde ich dieser Frau, wenn sie das denn möchte, trotzdem dringendst empfehlen, diesen Deal einzugehen, weil man investiert in seine Zukunft. Sie steigert ihren Marktwert. Altersarmut ist nicht ohne Grund oft weiblich. Daher für mich gibt es diesen Wunsch nicht, auszusteigen.
Und andersrum gefragt, hast du das Gefühl, dass du mit Kindern auch deine beruflichen Ziele erreichen kannst?
Wenn überhaupt, bin ich zeiteffizienter geworden, glaube ich. Noch zeiteffizienter geworden, seit ich Mutter bin. Ja. Ich glaube, das kennen wir alle.
Ja, absolut. Wie hast du dir denn Mutterschaft vorgestellt, bevor du Kinder bekommen hast? Und ist es dann letztendlich auch so geworden oder gab es so ein paar Aha-Momente für dich jetzt gerade auch in Bezug auf deine Berufstätigkeit?
Ich sehe gerade, wie mein Leben so mir vorbeiflasht. Ich glaube, es gibt keine Mutter, die sagen kann, es ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ich war schockiert, wie sehr sich mein Leben geändert hat, dadurch, dass ich Mutter geworden bin. Ich muss sagen, dass mir wahnsinnig geholfen hat, bei meinem zweiten Sohn zu wissen, dass es vorbeigeht, dass die ganz, ganz schlimmen Nächte, die ganz schlimmen Koliken und so weiter und so fort, dass das nicht für immer ist. Am Anfang dachte ich wirklich, oh mein Gott, was habe ich getan? Warum habe ich das getan? Ja. Das ist sehr, sehr viel einfacher geworden beim zweiten Kind, ja.
Ja. Nee, ich kann leider nicht zustimmen.
Wieso, wie ist das bei dir?
Andersrum.
Du fandst das erste einfacher?
Ja, ja, bei mir war das zweite ein bisschen more needy.
Also ist es
das
gar
erste
nicht so,
war ein Anfängerkind, ja, genau.
Ist es gar nicht so, dass das zweite so viel einfacher war als das erste? Die waren beide, ich glaube, ich hatte da ziemlich Glück, dass die beide relativ pflegeleicht waren. Aber für mich, ich habe mein Leben einfach nicht wiedererkannt. Ja. Und ich kann mich erinnern, als mein Erstgeborener irgendwie ein halbes Jahr alt war, habe ich eine Mama auf dem Spielplatz getroffen und die hat gesagt, ach, sie werden so schnell groß und ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten. Und ich dachte nur so, willst du mich veräppeln? Ich habe einen Countdown in meinem Kopf, bis die Kita endlich losgeht. Ich will das nicht für immer haben. Als er 3 geworden ist, war der schönste Geburtstag, weil ich finde, ab 3 können die so viel mehr mitteilen. Die können sagen, warum sie gerade weinen und was los ist. Also ich habe festgestellt, das weiß man ja vorher auch nicht, ich bin keine Baby-Baby-Mama. Ich mag das, wenn die sagen können, was sie wollen und was sie denken und wenn sie witzig sind und aufmüpfig sind.
Ja.
Also in
laufen
dem Sinn.
Können.
Laufen können, genau. In dem Sinn war es einfacher, weil ich beim ersten Kind, man kann sich nicht vorstellen, das kommt natürlich auch durch den Schlafentzug und die Hormone und so weiter, die Umstellung. Und man sieht einfach kein Ende, weil die Tage und Nächte ineinander übergehen und man irgendwie wie in so einem Film ist.
Ja, ja, total. Und es ist so eine Kurve, die immer nur noch weiter nach unten geht. Ja, ich stimme total zu. Bei mir war tatsächlich auch, ich bin letztes Jahr 40 geworden und mein Sohn, bei mir ist so 2 die magische Zahl. Mhm. Und der ist ein paar Tage später 2. Und das war für mich auch ein Meilenstein, sondergleichen, wie ein neues Leben. Weil er hat angefangen zu sprechen, er konnte laufen. Es war Kommunikation da und auf einmal ging das Leben wieder richtig los. Schlafen tut er immer noch nicht gut, aber naja, man kann nicht alles haben.
Ich habe mit beiden heute Nacht wieder
geschlafen. Ja, ich auch.
It is what it is.
Ja. Was denkst du denn, was müsste sich politisch oder gesamtgesellschaftlich ändern, damit Vereinbarkeit besser gelingt? Also ne, diese Themen hatten wir eben schon ein bisschen, habe ich schon angekratzt, Kita-Krise und Co.
Ja, ich glaube, mir ging es wie ganz vielen Eltern nach der Corona-Zeit, dass ich jede Erzieherin am liebsten fest umarmt hätte. Ich glaube, das hat uns allen nochmal sehr, sehr deutlich gezeigt, wie wertvoll und wichtig die Arbeit ist, die ErzieherInnen in Deutschland leisten. In allererster Linie muss der Beruf attraktiver werden, er muss fair bezahlt werden. Es muss eine Möglichkeit geben durch den technischen Fortschritt. Heutzutage gibt es wahnsinnig viel neu entstehende Kapazitäten in anderen Branchen. Da sollten Umschulungen möglich sein. Aber solange der Beruf nicht attraktiv gestaltet wird, kann man sonst wie viele Initiativen starten, das wird nichts bringen. Also ich höre immer wieder von Eltern, dass sie ihre Kinder früher abholen müssen, weil es nicht genug Personal gibt oder sie gar nicht bringen dürfen. Das ist ein absolut unmöglicher Zustand. Nur wenn wir wissen, dass unsere Kinder liebevoll und professionell betreut werden, haben wir den Kopf und das Herz frei, um beruflich durchzustarten.
Absolut. Ich finde, passend dazu auch noch, ist es einfach krass, dass allein auch die Kita-Gebühren so unterschiedlich sind, von Land zu Land. Ja. Also ich glaube, der liebe Tigges, den vielleicht auch manche hier kennen, hatte auch gerade eine Story dazu, dass in Kiel zum Beispiel, Schleswig-Holstein, zahlt eine Mutter 850 Euro, in Berlin 20 Euro im Monat. Also es kann halt irgendwie auch nicht sein. Es wäre schön, wenn es da eine einheitliche Lösung gäbe, die auch Familien mehr entgegenkommt. Ja, dann bedanke ich mich, dass du das heute mit uns geteilt hast. Liebe Grüße an Alex und gute Besserung.
Sag ich und vielen
an
Dank
euch
für die Einladung.
Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Vielen Dank.
Cheers.
Ja, das war unser allererster Live-Podcast und es hat uns super viel Spaß gemacht. Wir hoffen, wir können das in Zukunft nochmal wiederholen an anderer Stelle und dass ihr dann ja vielleicht auch zu Gast seid. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Wir danken euch fürs Zuhören und wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr ihn abonniert und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Bis dann.